ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Die Jennu Naran ist im wahrsten Sinne des Wortes eine schillernde Persönlichkeit. Sie fällt auf, nicht nur, weil sie gerne knallbunte Kleidung trägt. Seit Jahren engagiert sie sich in den Bereichen Digitalisierung und für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft. Die Jennu Naran selbst ist eine erfolgreiche Unternehmerin, Investorin und hat es inzwischen sogar in eine entsprechende Fernsehsendung geschafft. In dieser Stunde wiederholen wir ein Gespräch, das ich mit ihr im Mai 2022 geführt habe.
Ich würde schon sagen, dass Frauen doppelt so hart arbeiten müssen wie Männer. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, wenn eine weitere Diversity-Dimension dazukommt, wie eben Migrationsgeschichte, dass man dann noch mehr arbeiten muss, um aufzusteigen.
Ein Adjektiv taucht immer auf, wenn es um Jennu Naran geht: erfolgreich. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin, Investorin, Gründerin, Feministin, Expertin für Digitalisierung, Vernetzerin, Autorin, Moderatorin, Podcasterin, Speakerin. Ich bin Ulrike Bieritz und habe Jennu Naran eingeladen, weil ihre Themen, wie es so schön heißt, die Zukunftsthemen sind und sie eine Mission hat, über die ich gerne mehr wissen möchte, Frauen sichtbarer und Unternehmen diverser zu machen.
Ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium, das heißt, meine Sozialisation war ja eigentlich eine unter Frauen. Und jetzt bist du dann irgendwann im Job und stellst fest, du bist immer die einzige Frau, dann stellst du dir irgendwann die Frage, woran liegt das? Und vor allem, ich bin immer ein Typ, die stellt sich nicht nur die Frage, woran es liegt, sondern ich will es auch verändern.
Ihre Themen? Digitalisierung, Diversität und Frauen in Führungspositionen. Und ich bin neugierig, wie sie ihre Mission umsetzt und weil mich interessiert, deswegen habe ich sie auch eingeladen, wie sie es überhaupt geschafft hat, die zu werden, die sie ist. Auf geht's. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Wann waren Sie denn eigentlich das letzte Mal auf einer Veranstaltung, einer Konferenz oder einem Meeting, wo Sie die einzige Frau unter lauter Männern waren?
Das war ein Wirtschaftskongress und da war ich nicht die komplett einzige. Also es waren, glaube ich, zwei andere Frauen dabei, aber ich war mit Sicherheit die jüngste im Raum und auch die einzige mit Migrations-, ich sage ja mal gerne Vordergrund statt Hintergrund, also mit Migrationsvordergrund. Und da habe ich schon gedacht, huch, das ist ja jetzt wie vor 5, 6 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt hast du wieder das Gefühl, du bist irgendwie der Alien hier im Raum, ja. Und es gibt niemanden, die auch eben ja einen vielfältigen Hintergrund hat, die auch jünger ist, die vielleicht auch ganz andere Dinge macht als der Rest des Raumes, weil auf diesem Wirtschaftskongress waren viele Menschen, die in DAX-Konzernen arbeiten, Vorstände sind, Aufsichtsräte und ich war eben die einzige Person, die Unternehmerin ist, also ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und da habe ich dann schon gedacht, huch, das fühlt sich jetzt schon ziemlich einsam hier an, ja.
Wir reden ja schon wirklich ziemlich lange über mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Vielfalt, über gerechte Bezahlung. Unsere Großmütter, Mütter, Tanten sind dafür auf die Straße gegangen. Und Sie als die nächste Generation schlagen sich jetzt immer noch mit den gleichen Themen. Warum macht Sie das nicht manchmal auch wütend?
Total. Also ich bin auch nur ein Mensch und es gibt Tage, da raufe ich mir die Haare und denke mir so, okay, jetzt musst du wieder einem CEO, einem Vorstand erzählen, einem Geschäftsführer, warum Vielfalt so wichtig ist und nicht, wie Vielfalt gestaltet werden kann. Ich berate ja mit meinem Unternehmen die Wirtschaft in Diversitätsfragen, also wie bekommen Unternehmen mehr Frauen in Führungspositionen oder auch mehr Menschen mit eben Migrationsgeschichte an Entscheidungstische und merke dann immer wieder, dass das Bewusstsein für Vielfalt noch gar nicht da ist, weil auch viele Menschen, die dann in Entscheidungspositionen sind, sagen, wieso, der Laden läuft doch hier und es funktioniert doch. Und ich höre oft, dass vor allem auch CEOs mir sagen, Frau Naran, wenn diese ganzen Statistiken von wegen diverse Teams sind erfolgreicher stimmen würden, dann wäre ja die Wirtschaft schon längst maximal divers und das ist sie ja nicht. Und da denke ich dann immer, ja gut, wenn wir auf der Ebene anfangen zu diskutieren, ja, dann kommen wir, glaube ich, gar nicht weit. Und es hilft mir dann natürlich schon, dass es den öffentlichen Diskurs um Vielfalt gibt, ob das jetzt die Quote ist, ob das Dinge sind, die jetzt auch von der Europäischen Kommission sehr stark vorangetrieben werden oder ob das auch die nächstfolgende Generation, die Talente sind, die sagen, ich arbeite bei einem Unternehmen nicht, das nicht divers ist. Und das alles spielt mir natürlich in die Karten am Ende des Tages, aber ich muss schon sagen, dass es, wenn ich mal den, man würde jetzt sagen, den Reality-Check, also den Realitätscheck mache, dass in den Unternehmen noch wahnsinnig viel zu tun ist.
Eine ganze Menge Kernerarbeit eigentlich, so wirkt das, ne?
Total. Und ich denke dann auch immer, wissen Sie, es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, dass ich wie in so einer Verteidigungsposition, auch gerade für, also wenn wir jetzt beim Beispiel Frauen sind, für Frauen bin. Und dann denke ich mir immer, ich meine, erstens mal, wir haben ein Grundgesetz, das sagt, dass wir eigentlich ja gleichberechtigt sind, ja. Aber zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung ist eben ein großer Unterschied. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass in vielen Vorstandsetagen, ob das jetzt im Mittelstand der Fall ist, Familienunternehmen, aber auch in Konzernen, wenn wir uns da allein die Bilder auf den Webseiten angucken und mal gucken, wer sitzt denn da im Vorstand, im Aufsichtsrat, dann sehen wir halt eben meistens nur ein Geschlecht oder gar auch eine Hautfarbe. Und das ist etwas, wo ich sage, das möchte ich einfach auch für dieses tolle Land Deutschland nicht, weil wir haben alle Möglichkeiten dieser Welt. Wir sind eine tolle Industrienation. Wir haben große Voraussetzungen, um hier auch wirklich im Wettbewerbsranking auch mitzuspielen mit anderen Ländern. Und trotzdem bremsen wir uns selbst, weil wir häufig auch tradierte Rollenbilder in den Köpfen haben, weil auch Diversität Angst auslöst, was ich menschlich total verstehen kann. Aber wenn ich es wirklich aus einer wirtschaftlichen Brille mir angucke, ich bin ja auch Unternehmerin, dann ist es nun mal so, dass diverse Teams auch innovativer sind, erfolgreicher und übrigens auch produktiver.
Ist es immer noch so, dass Frauen sich solche Erfolge, wie Sie ja welche haben, härter erarbeiten müssen? Ich denke immer so, es kann doch nicht wahr sein. Wie lange reden wir da jetzt schon drüber?
Ja, das denke ich auch oft, ehrlicherweise. Aber ich würde schon sagen, dass Frauen doppelt so hart arbeiten müssen wie Männer. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, wenn eine weitere Diversity-Dimension dazukommt, wie eben Migrationsgeschichte, dass man dann noch mehr arbeiten muss, um aufzusteigen. Und das hat ganz verschiedene Komponenten, woran das auch liegt. Am Ende des Tages, wenn wir uns auch die Zusammensetzung der Entscheidungsebenen in Unternehmen anschauen, da sitzt ja dann ein Typus Mensch. Und es ist nun mal so, ob das jetzt psychologisch so ist oder auch wissenschaftlich auch erwiesen, dass das Ähnlichkeitsprinzip vorherrscht. Das bedeutet, Männer stellen Männer ein. Männer empfehlen Männer, Männer investieren in Männer. Und am Ende des Tages ist das gar nicht böswillig gemeint, sondern es hat was damit zu tun, kennt man sich von früher, mag man sich von früher, Netzwerke spielen damit rein, wer kennt wen, wer kann wen empfehlen. Und wenn eben in diesen Netzwerken keine Vielfalt vorherrscht, keine Frauen sind, keine Menschen anderen Hintergrunds, na klar greifst du dann auf die zurück, die du kennst, weil Karriere und Aufstieg und aber auch Erfolg hat nicht nur ganz viel mit Leistung zu tun, sondern vor allem auch mit Netzwerken und auch mit Vertrauen. Menschen folgen Menschen und Menschen vertrauen auch Menschen. Und dieses Vertrauen ist in unserer Arbeitswelt essentiell. Es kennen Sie wahrscheinlich genauso wie diejenigen, die jetzt zuhören. Ich arbeite nun mal mit Menschen gerne zusammen, denen ich auch vertrauen kann. Und klar ist das bei denen, die mir nahe sind, mit denen ich eine Verbindung habe, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, dass jemand vielleicht aus derselben Heimatstadt kommt oder einen ähnlichen Hintergrund hat, dann hat man sofort eine Verbindung. Und mit denen arbeite ich natürlich gerne, weil Diversität am Ende des Tages auch wahnsinnig anstrengend ist. Das muss man auch, also ich will es auch nicht überromantisieren, muss man auch ehrlich sagen, dass es viel anstrengender ist, an einem diversen Tisch zu sitzen, als an einem Tisch, wo ein und dieselbe Person sitzt.
Die Männernetzwerke funktionieren, das wissen wir ja. Sie sind ja auch dabei oder haben Frauennetzwerke aufgebaut. Arbeiten dann Frauen auch so wie die Männer, dass sie sich dann gegenseitig unterstützen? Weil das Vorurteil ist ja dann immer, nee, die Frauen holen sich dann auch wieder die Männer an ihre Seite.
Absolut. Ich finde absolut, dass Frauen sich auch gegenseitig unterstützen. Ich muss immer schmunzeln, wenn immer so unterschwellig dieses Zickenkrieg-Gehabe dann kommt, weil ich finde, das stimmt einfach nicht. Also ich kenne auch sehr viele Männer, die sich untereinander überhaupt nicht mögen und nicht ausstehen können. Die kämpfen diese Kämpfe wahrscheinlich oder das, was ich beobachtet habe, viel subtiler, als es vielleicht Frauen tun. Aber es wird Frauen per se immer unterstellt, dass sie sich eigentlich untereinander nicht unterstützen. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe in meinem persönlichen Netzwerk sowohl Männer als auch Frauen divers, da ist alles drin. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, das Schlimmste, was wir Frauen tun können, ist, uns gegenseitig nicht zu unterstützen. Und das Einfachste, das ist der Umkehrschluss, ist zu sagen, ich unterstütze andere Frauen, ich empfehle sie. Wenn ich eine Jobausschreibung lese, dann empfehle ich jemanden, die ich kenne. Wenn ich einen Wettbewerb lese, dann empfehle ich Frauen. Wenn ich bei einer Veranstaltung, so mache ich es übrigens, wenn ich nicht kann, als Vortragsrednerin eingeladen werde und ich kann nicht, dann schlage ich immer drei andere Frauen vor. Und das ist entscheidend und das kann jede da draußen tun. Jede kann darauf achten, dass ich andere Frauen sichtbar mache, dass ich denen eine Stimme gebe, die keine haben und dass ich mich mit anderen Frauen zusammentue.
Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Frauenthema gekommen? Mhm. Sie sind groß geworden in Karlsruhe, in einem behüteten Elternhaus, halbwegs auf einem katholischen Mädchengymnasium gewesen.
Da fing es schon an.
Ist ja auch nicht ganz unwichtig, glaube ich, für so eine Entwicklung. Haben dann studiert, haben einen Ausflug in die Politik gemacht, haben für verschiedene Verbände gearbeitet. Aber wann haben Sie dann eigentlich gemerkt, dass es einmal das Frauenthema Ihr Thema ist und vor allem, dass man damit auch Geld verdienen kann?
Also gemerkt, mit dem Frauenthema habe ich das tatsächlich schon in der Politik, weil auch da dieses Alien-Gefühl, also dieses die Einzige im Raum zu sein, total ausgeprägt war. Als ich in der Politik angefangen habe, war ich 17, 18 Jahre alt und ich war damals eben noch in der FDP und da war es so, dass ich eben die einzige Frau war. Und das hat mich schon gestört. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also es kann nicht sein, dass es keine anderen Frauen in dieser Partei gibt und generell Frauen, die sich für Politik interessieren. Und dann später, als ich dann auch aus der Politik rausgegangen bin, war es so, dass ich in Verbänden war, die auch häufig in so Männerdomänen unterwegs waren. Also Verbände, die sich für Digitalunternehmer, Unternehmerinnen eingesetzt haben.
Die waren noch bei der Automobilbranche.
Genau, oder Automobilbranche auch, ja. Und da habe ich auch wieder festgestellt, okay, hier gibt es auch wieder wenig Frauen. Und Sie haben es vorhin gesagt, ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium. Das heißt, meine Sozialisation war ja eigentlich eine unter Frauen. Und jetzt bist du dann irgendwann im Job und stellst fest, du bist immer die einzige Frau. Dann stellst du dir irgendwann die Frage, woran liegt das? Und vor allem, ich bin immer ein Typ, die stellt sich nicht nur die Frage, woran es liegt, sondern ich will es auch verändern. Und in meinem letzten Job, als ich noch die Kommunikation eines Verbands geleitet habe, eben noch nicht selbstständig war, habe ich dann einfach wirklich von heute auf morgen gesagt, ich möchte jetzt etwas tun und das Einfachste, was ich tun kann, ist, Frauen in meinem Umfeld zu vernetzen, sie zusammenzubringen und zu sagen, zusammen ist man immer stärker als alleine. Ihr könnt euch gegenseitig, wie es so schön heißt, empowern, bestärken, motivieren, inspirieren. Das habe ich gemacht. Das war vor über 5 Jahren der Fall. Hier in Berlin war das. Und das war so, dass damals zu diesem Frauennetzwerk, ich habe es sogar Frauenstammtisch genennt, werde ich nie vergessen, kamen 12 Frauen. Und das war der Beginn des Ganzen. Und wie verdient man dann mit Geld? Das war ganz interessant, weil damals war ich eben noch angestellt und dieser Kreis an Frauen wuchs und wuchs. Sie müssen sich vorstellen, am Anfang waren es 12, dann hatte ich irgendwann 200 auf meiner Liste, dann hatte ich irgendwann 2000 Frauen auf meiner Liste, weil alle eben Werbung für dieses Netzwerk gemacht haben. Und dann sagten ganz viele in meinem Umfeld, ja, Dijen, ist das ein Hobby jetzt für dich oder was machst du da? Und viele Frauen machten Werbung für diese Veranstaltung, die ich gemacht habe und gingen in ihre Unternehmen und sagten ihren Personalabteilungen, Moment mal, die Dijen bringt eine ganz spannende Zielgruppe zusammen. Das ist eine Zielgruppe, die wir als Unternehmen nicht erreichen. Und so kam ich auf die Idee zu sagen, das ist ja nicht nur eine Passion, die ich habe, sondern ich kann diese Passion in eine Profession ummünzen und habe mir dann überlegt, was könnte denn ein Geschäftsmodell sein? Und für mich war klar, ich will jetzt kein Geld von den Frauen nehmen für die Veranstaltung, sondern ich muss in die Systeme, um etwas zu verändern. Und habe dann angefangen, mit diesen Personalabteilungen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ihr wollt mehr Frauen rekrutieren, hier bin ich. Ich bringe diese Frauen zusammen zum einen und ich kenne auch die Zielgruppe. Das heißt, ich kann dich, lieber Personalleiter in dem Fall, beraten, wie du mehr Frauen in dein Unternehmen bekommst. Und so ist dann Global Digital Women entstanden, mein Unternehmen. Und wo wir eben heute auch mit einem anderen Unternehmensarm, nämlich ACI, unserer Diversity-Beratung, wirklich Unternehmen in puncto Diversität beraten.
Zum Gründen gehört ja auch Mut eigentlich. Ja. Oder sagen viele, viele trauen sich das ja auch gar nicht. Sind Sie ein mutiger Mensch?
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr mutig, weil ich habe das große Glück, dass ich aus einem Elternhaus komme, das mir dieses Urvertrauen immer mitgegeben hat. Und Urvertrauen ist die Basis für mutige Menschen. Weil du weißt am Ende immer, egal was passiert, du hast einen Ort, an den du gehen kannst, nämlich zu deiner Familie. Und die sagt dir, wir haben dich trotzdem lieb. Also es ist auch bis heute so, dass ich immer noch bei Dingen, die ich tue, ob das jetzt vor unserem Gespräch zum Beispiel hier ist oder wenn ich Vorträge halte oder auch moderiere, dann bin ich immer noch aufgeregt, ja. So, und es ist bis heute so, dass ich meinem Mann eine Nachricht schreibe und sage, ich bin aufgeregt und ich packe es nicht oder ich kriege das nicht hin. Und er sagt dann immer, doch, du schaffst das, du kannst das und du hast so viel gerockt und wir machen das zusammen. Wir haben ja auch das Unternehmen zusammen gegründet. Und das ist natürlich die Basis für Mut. Und zu Mut gehört eben auch, dass wenn die Erfolge da sind, dass man zum einen, finde ich, nie vergisst, wo man gestartet ist. Und das werde ich auch nie vergessen, wie schwierig dieser Start war und es übrigens auch bis heute ist. Und hinter Erfolg, vergessen auch viele, viele Menschen, stehen eine ganz große Reihe von Misserfolgen. Und diese Misserfolge sind ja nie sichtbar. Ich bin ja viel auch in den sozialen Medien unterwegs und natürlich reden da alle immer über die schönsten Dinge. Man zeigt sich von seiner schönsten Seite, weil über Misserfolg zu sprechen erfordert Mut. Ja, man lässt wirklich die Hosen runter und macht sich nackig am Ende des Tages und vielleicht sogar auch angreifbar. Aber ich bin einfach ein Typ und möchte auch anderen Menschen zeigen, mit meiner Geschichte auch die Erste in der Familie zu sein, die gegründet hat, die auch aus dem Nichts ein Unternehmen aufgebaut hat mit ganz vielen tollen Menschen an ihrer Seite, dass es möglich ist. Und ich möchte anderen jungen Menschen, jetzt egal welchen Geschlechts, aber vor allem ehrlicherweise auch jungen Frauen aufzeigen, hab den Mut zu machen. Es kann nicht viel schief gehen, wenn etwas nicht klappt. Du stehst wieder auf, du richtest dein Krönchen und dann geht's weiter.
Sie führen ein erfolgreiches Familienunternehmen. Sie haben schon gesagt, mit Ihrem Mann gegründet. Ihr Bruder arbeitet auch bei Ihnen. Wie ist das so, als Familie zusammenzuarbeiten?
Anstrengend. Ja, das ruckelt natürlich schon ordentlich. Wobei ich sagen muss, dass mein Bruder und mein Mann sich extrem gut verstehen. Und die verbünden sich da manchmal gerne gegen mich, ja, weil die wissen, okay, die ist jetzt irgendwie überall unterwegs. Und mein Mann und ich, wir sagen ja auch immer gerne, dass ich die Außenministerin bin und er ist der Innenminister. Und als Innenminister hat er einfach ein wahnsinnig starkes Team. Wir haben tolle Kollegen und Kolleginnen und mein Bruder ist eben Teil dieses Teams. Und das Team hält da natürlich zusammen, ja, und sagt der Außenministerin, gut, die Art und Weise, wie du jetzt hier auftrittst oder was du jetzt hier umgesetzt haben willst, ist einfach nicht realistisch, es funktioniert nicht. Aber umgekehrt bestärken sie mich natürlich auch.
Ihr Bruder arbeitet nicht nur bei Ihnen, Ihr Bruder macht auch Musik.
Ja, da bin ich ganz mitgebracht, stolz. Ja, und es ist tatsächlich seine Premiere. Er ist total froh. Wir werden das jetzt so machen, das ist sozusagen die Premiere und dann, wenn er total erfolgreich ist, dann kommt er vielleicht mal und dann können Sie sagen, ich hatte ihn zuerst hier.
Ja. Was hören wir denn von ihm?
Also Haifische im Bando und er heißt, sein Künstlername ist Mac Moneysack und dieses Haifische, das habe ich gelernt, ich habe ihn nämlich gefragt, was heißt das denn, steht für eine bestimmte Sportschuhmarke und Bando heißt sozusagen Viertel. Und in dem Song geht es eben darum, dass er diese Schuhmarke überall im Viertel sieht. Das ist sozusagen die junge Generation. Ja, so ist sie.
Haifische sind in meinem Bando. Tracksuit für den Gang Dresscode. Step in the ends of the Prestos. Shoot up Eclipse mit dem Android. Haifische sind in meinem Bando. Tracksuit für den Gang Dresscode. Step in the ends of the Prestos. Shoot up Eclipse mit dem Android. Am Arm Day-Date. Weißgold 18K. Plain Jane, das ist okay. Stapel am Case, das ist ein Understate. Wenn nicht, frag mein Babe. Nike, die Ends in dem Babyblau. Immer Money Talk, hab mein Handy laut. Packe ein paar Bands in die Fendi Pouch. Andere Rapper haben ne Cappy auf. Lacoste Bag, vollgestopft mit Geld. Bin mit meiner Gang, ja, was kostet die Welt? Alle meine G's sagen Job gesellt. Hat den Bros diese Welt auf den Kopf gestellt.
Haifische im Bando. Musik vom Bruder meines heutigen Gastes, Tijen Onaran. Der Bruder nennt sich MC Moneysack als Künstlername. Sie wollen die Welt diverser machen, Frau Onaran. Gleichstellung beschleunigen, den Anteil von Frauen in Führungsebenen und Digitalberufen erhöhen, können wir alles nochmal schön zusammenfassen und treten für gerechte Teilhabe in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Das ist jetzt wirklich eine ganze Menge. Gab es denn für das, was Sie tun, für Sie Vorbilder, Menschen, an denen Sie sich orientieren konnten oder orientiert haben?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil es gab natürlich Vorkämpferinnen, ne? Also historisch. wenn man jetzt an den Feminismus denkt, denkt man, egal finde ich, wie man zu ihr steht, natürlich an Alice Schwarzer am Ende des Tages. Also sie hat nun mal viel in dem Bereich gemacht. Und es gibt natürlich auch viele in den USA, es gibt viele zum Beispiel Unternehmerinnen, die so die ersten IT-Pionierinnen waren, ja. Aber so in meinem direkten Umfeld gab es wenig Vorbilder, die, sage ich mal, in der Wirtschaft das Thema vorangetrieben haben. Ich war ja eine Zeit lang in der Politik und hatte dann das große Glück, dass ich eben auch tolle Chefinnen hatte. Das waren dann so für mich Vorbilder, die so auch in der Politik als Frauen waren und Mandate hatten, also im Europaparlament saßen oder im Bundestag oder in der Parteizentrale in Entscheidungspositionen. Aber es gab niemanden auch so als Unternehmerin, wo ich so gedacht habe, ach guck mal, das ist irgendwie eine richtig coole Frau oder ach, die hat sich irgendwie auch alles selber aufgebaut, weil ich auch natürlich, als ich dann Abi gemacht habe und studiert habe, auch so das Thema Unternehmertum für mich gar nicht gesehen habe. Es war immer so, dass ich dachte, ich lande irgendwann mal in einem Unternehmen und arbeite da und ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber mein Business zu starten. Und daher setze ich mich ja sehr für die Sichtbarkeit der Frauen an, weil es ist interessant, Statistiken zeigen, wenn junge Mädchen auch im Alter so von ja 13, 14 bis 18 Jahren, dann auch als junge Frauen Vorbilder in sogenannten MINT-Berufen, also in Tech- und Digitalberufen sehen, dass sie dann eher gewillt sind, auch einen Job in dem Bereich aufzunehmen. Und das ist natürlich, es hat diesen Multiplikatoreneffekt, was ich sehen kann, kann ich werden. Und daher ist es so entscheidend, dass wir diese Frauen in den Medien sehen, damit andere junge Frauen sich bestärkt fühlen zu sagen, gut, wenn die es geschafft hat, dann packe ich es auch.
Ja, sind Sie ja im Prinzip jetzt selber eigentlich ein Role Model, ein Vorbild.
Ja, ich freue mich auch, dass ich eins sein darf. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die erdrückt werden durch das Wording allein schon Vorbild. Sagen viele, oh mein Gott, ich will kein Vorbild sein. Und ich sage immer, nee, ich will bewusst ein Vorbild sein. Und am Ende ist es auch so, egal, ob ich eins sein möchte oder nicht, man ist immer ein Vorbild. Entweder man ist ein schlechtes oder man ist ein gutes. Und ich habe irgendwann entschieden, ich möchte gerne ein gutes sein mit allem, was ich mache. Und ich möchte wirklich andere junge Menschen, auch die vielleicht sogar aus ja, finanziell schwachen Elternhäusern kommen, die auch die Ersten in ihrer Familie sind, die auch Migrationsgeschichte haben, denen möchte ich zeigen, guck mal, du bist jetzt vielleicht alleine, aber ich bin den Weg auch gegangen. Und die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, hat ja zu Amtsantritt gesagt, vielleicht bin ich die Erste, ich will aber nicht die Letzte sein. Und genauso geht es mir auch. Ich bin vielleicht die Erste an diesen Entscheidungstischen. Ich bin die Erste auf so Wirtschaftskonferenzen, aber ich will eben nicht die Letzte sein. Wenn ich durch Türen gehe, dann lasse ich diese Tür auf, weil ich nicht alleine an diesen Tischen sitzen möchte und weil ich weiß, dass man gemeinsam immer, immer stärker ist als alleine.
Sie haben ja ein Stichwort schon gesagt, mit dem Sie sich auch beschäftigen, Sichtbarkeit. Mhm. Frauen sichtbar machen, wie wichtig ist denn das? Also Sie haben ja ein ganzes Buch darüber geschrieben und das ist ja fast wie so ein Pushen, zeig ja. dich, mach was, entscheide dich für ja. ein Thema.
Ja.
Warum ist das so wichtig, also sich selber auch nochmal in den Hintern zu treten und zu sagen, ja, ich bin hier wer und ich muss jetzt auch das andere, müssen mich jetzt sehen.
Ja, und ich erhebe vor allem meine Stimme. Für mich war es nie eine Option, nicht sichtbar zu sein, weil alleine durch meine Voraussetzung in der Politik, die einzige Frau zu sein, dann eben auch meistens die einzige, die irgendwie einen exotischeren Namen mitbringt, ja, bist du automatisch sichtbar. Und für alle, die sich jetzt die Frage stellen, oh Gott, Sichtbarkeit, muss ich mich exponieren und extrovertiert sein, kann ich nur sagen, zum einen, du kannst auch leise sichtbar sein, also Sichtbarkeit hat nichts mit Lautstärke zu tun. Und zum anderen ist es so, die Menschen haben so oder so ein Bild von dir. Es gibt diese berühmte Fremdwahrnehmung, ja. Und ich kann jetzt sagen, gut, ich lasse diese Fremdwahrnehmung eben bei den Menschen, die mich anschauen. Oder ich nehme das Heft des Handelns selbst in die Hand, bin selber Agendasetterin und erzähle meine Geschichte, bevor sie andere tun. Und ich bin so selbstbestimmt und ich möchte auch so unabhängig sein, das war ich schon immer und werde ich immer sein, dass ich gesagt habe, ich möchte meine eigene Geschichte erzählen. Und das Thema Sichtbarkeit ist ja nicht nur relevant, wenn ich jetzt in einer exponierten Position bin, sondern für jeden und jede da draußen. Denken wir an eine Gehaltsverhandlung. Ja, wenn ich an dem Tisch sitze und auf einmal erzählen soll, was ich Tolles gemacht habe, hilft mir meine Sichtbarkeit. Meine Sichtbarkeit wird am Ende für mich verhandeln. Warum? Weil wenn ich vorher im Unternehmen schon präsent und sichtbar bin und gesagt habe, was ich tue und meine Leistungen und Erfolge sichtbar mache, dann wird mir diese Gehaltsverhandlung viel einfacher fallen. Oder ich habe meinen Job verloren, ja, also auch worst case, schlimmer Fall, ich habe den Job nicht mehr, dann bin ich ja auf meine Sichtbarkeit angewiesen, dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen mit dem, was ich mache, etwas anfangen können und mich empfehlen können. Ich kann ja nur Menschen empfehlen, die ich wahrnehme. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, wo der Titel allein schon bei vielen Hautausschlag ausgelöst hat, ehrlicherweise, was ich menschlich auch nachvollziehen kann. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es auch so. Was ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht werden. Und wenn ich Dinge nicht wahrnehme und sie noch nicht greifen kann, dann wird es mir schwerfallen, eben auch weiter voranzugehen. Und das vielleicht noch als letzter Punkt. Ich habe ja vor einiger Zeit auch eben meinen eigenen Podcast gestartet, AufsteigerInnen, wo ich eben genau diese Geschichten auch sichtbar mache. Wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu erzählen, wie sollen sie dann andere inspirieren und motivieren? Und das ist doch das Tolle, was Sichtbarkeit bewirkt, dass ich mit meiner Stimme gesellschaftspolitischen Themen Raum geben kann und wirklich Veränderungen anstoßen kann.
Fällt es Frauen immer noch schwerer, auch jungen Frauen, sich sichtbar zu machen? Weil ich erlebe ja sehr viele junge Frauen, ja, sehr, sehr selbstbewusst eigentlich, wenn man denkt, das haben die gar nicht nötig.
Ja, ich glaube, das zieht sich auch durch alle Geschlechter, dass wir eine Generation haben, die jetzt kommt und sehr selbstbestimmt sagt, ich möchte hier auch meinen Platz am Tisch haben, was ja sehr gut ist. Was ich eher beobachte, ist, dass der Blick auf Frauen, auch gerade dann, wenn sie öffentlicher werden oder sichtbarer werden, ganz anders ist als der Blick auf Männer.
Immer noch, ja.
Immer noch. Also lesen Sie sich mal Beiträge über Annalena Baerbock durch und im Verhältnis dazu Beiträge über Habeck.
Ja.
Über Habeck weiß keiner, hat er Kinder, hat er nicht, ist er verheiratet, ist er nicht. Wenn man ein bisschen recherchiert, findet man das raus. Bei Baerbock sofort, dass sie Kinder hat. Wie kriegt sie das überhaupt hin? Eine der ersten Fragen ist auch, kann sie das überhaupt dann, wenn sie Außenministerin ist? Wer kümmert sich um die Kinder? Also all das sind Fragen, die ja immer nur Frauen gestellt werden. Und daran sieht man, dass die Bewertung einer Sichtbarkeit unterschiedlich ist. Ja? Und das ist natürlich etwas, womit auch gerade junge Frauen dann zu kämpfen haben. Weil wenn du dann zum Beispiel auch in der Wirtschaft dich nicht auch vom Kleidungsduktus, vom Kleidungsstil anpassen möchtest. Ich bin ja auch jemand, die einfach gerne bunte Klamotten anzieht, ja, oder Lippenstift trägt und auch Lust einfach auf diese Lifestyle und auch auf eine Weiblichkeit hat. Warum soll ich die verstecken in der Wirtschaft? Dann ist es auch so, dass die Bewertung eine andere ist. Glauben Sie nicht, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, auch in den sozialen Medien oder in Talkshows bin oder so, ich kriege ganz viele Briefe, auch von Männern, die mir erstmal erzählen wollen, dass es sich nicht gehört, im Business-Kontext einen roten Lippenstift zu tragen. Also ich habe noch nie gehört, dass der Lippenstift ein Hirn schrumpfen lässt. Ja. Ich kann es unterschreiben. Ich habe es geübt die letzten 5, 6 Jahre.
Das ist so ein bisschen das, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, was hast du gesagt? Weiß ich nicht, aber die Krawatte war
ja kacke. Genau.
Also so.
Ja, oder die bunten Klamotten oder so, wo ich mir so denke, wirklich jetzt? Und diese Bewertung ist bei Frauen andere. Haben übrigens auch Studien gezeigt, die untersucht haben, wie sind die Medienbeiträge von Frauen in Vorständen und von Männern in Vorständen. Und bei Frauen in Vorständen wird doppelt und dreifach so häufig über ihr Äußeres gesprochen und auch in Anführungszeichen weichere Themen thematisiert, wie eben die Vereinbarkeit, werden immer nach Kindern gefragt. Und dann ist es ja sowieso so als Frau, wenn du Kinder hast, ist es falsch, wenn du keine Kinder hast, ist es auch falsch. Also es ist so, und da muss ich aber sagen, sage ich auch immer allen Frauen, egal welchen Alters, du musst nicht anderen gefallen, sondern dir. Es ist wichtig, dass du morgens aufstehst, in den Spiegel sagst, ich bin mit mir zufrieden, weil es wird immer eine Person geben, die sagt, deine Nase gefällt mir nicht. Und wenn du dann noch eine Meinung und Haltung hast, dann reiben sich ganz viele Menschen an dir. Aber eben die Alternative ist nicht sichtbar zu sein. Das ist keine Alternative.
Sie sagen ja auch, heutzutage muss Frau in den Social Media aktiv sein. Also auch um sichtbar zu sein, muss man sich da einfach tummeln, weil da erreicht man natürlich auch Zielgruppen ganz andere als über die klassischen Medien. Nun wird aber auf der anderen Seite auch sehr viel schneller und direkter reagiert, zum Teil unter der Gürtellinie.
Total.
Das ist aber doch genau dann das Gegenteil. Das wirkt das dann auch eher auf Frauen noch mal verschreckend, dass sie sagen, ja, gehe ich da lieber nicht hin, ehe ich dann mir irgendwie eine fiese Kritik einhandle?
Kann ich total nachvollziehen, weil auch ich merke das natürlich. Sobald ich über Vielfalt spreche, gibt es immer irgendeinen Menschen, der mir die Welt erklären möchte und sagen möchte, dass das auch gar nicht gut ist, was ich mache oder dass das keinen Sinn macht. Da muss man schon auch ein dickes Fell wirklich sich erarbeiten und haben.
Wie kriegt man das?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wenn ich anfange, in den sozialen Medien aktiv zu sein, dass ich weiß, dass egal was da kommt, nichts mit mir als Person zu tun hat. Sondern ich bin häufig eine Projektionsfläche für jemanden, für eine Situation. Ich trigger bei jemandem etwas, ich löse etwas aus. Und diese Erkenntnis hat mich auch Jahre meines Lebens gekostet, bis heute. Es ist mitnichten so, dass ich jetzt total frei von jeglichem bin, was da geschrieben wird unter meinen Posts oder was für Nachrichten ich auch bekomme. Das stimmt nicht. Es ist sehr gemütszustandsabhängig. Es gibt Tage, da denke ich, oh Gott, was kostet die Welt? Und dann in anderen Tagen, warum so viel? Ja, so. Und das Wichtigste ist, dass man ein Umfeld hat, was einem sagt, du bist gut so, wie du bist. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich kann natürlich auch in den sozialen Medien die Leute bloggen und melden, kann mich an Organisationen wie Hate Aid wenden, die mich auch unterstützen, gerade auch als Frau, mich anwaltlich beraten. Und das ist extrem wichtig, dass ich das weiß. Aber was ich eben den Frauen sage, ist, dieses Selbstbestimmungsrecht, wofür sich ja alle Feministen und Feministinnen einsetzen, hast du in dem Moment, in dem du selbst einen Social-Media-Kanal hast und selbst entscheidest, was du von dir preisgibst und was nicht. Heute ist alles eher googelbar und wenn ich Namen google und dann Dinge lese über eine Person, aber nicht ihren Social-Media-Kanal finde, dann werde ich mir auch ein Bild bilden. Dann werde ich ein Bild haben. Wenn ich aber den Social-Media-Kanal sehe, das ist ja der Kanal, den die Person selbst betreut, dann ist es eben, zurück zu dem Thema, ich erzähle meine eigene Geschichte, dann ist es die eigene Geschichte, die ich da sehe. Und deswegen bedeutet für mich, auf Social Media zu sein, auch selbstbestimmt zu sein. Egal wie viel Kraft es mich am Ende kostet und Hass und Hetze, dagegen müssen wir alle aufstehen. Aber die Alternative ist eben nicht zu sagen, wir überlassen diesen Platz, das Internet, den Menschen, die unsere Demokratie mit den Füßen treten, sondern die Alternative lautet immer zu sagen, jetzt erst recht. Und nochmal, ich muss nicht laut unterwegs sein, ich muss nicht jeden Tag irgendwelche Selfies von mir posten oder wie ich irgendwie mit meinen Hunden unterwegs bin oder koche oder irgendwie schön irgendwo mit Leuten zusammensitze, sondern ich kann mir ja ganz genau und gezielt überlegen, in welchem Social-Media-Kanal bin ich und für was ist es mein Ziel.
Machen wir nochmal eine Musik?
Ja.
Sie haben noch Musik von zwei Frauen mitgebracht, Cher oder Beyoncé. Wonach ist Ihnen jetzt gerade so in dieser Situation?
Ah, jetzt machen wir Cher.
Was hören wir von Cher?
Believe.
Warum?
Also erstmal finde ich, Cher ist einfach so für mich eine Erscheinung und ich habe auch das Gefühl, diese Frau ist irgendwie eingefroren. Ja, im wahrsten Sinne muss man ja sagen. Und das allein fasziniert mich total, ja. Und das andere ist, dieses Lied habe ich total oft gehört, um mich selbst zu motivieren, zu bestärken und dieses an etwas zu glauben und an einen selbst zu glauben, ist ja die Basis für alles im Leben.
Belief, gewünscht von unserem Gast, der Unternehmerin, erfolgreichen Podcasterin, Coach unter anderem auch Tijen Onaran. Sie sind 1985 in Karlsruhe geboren, sind dort auch aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus der Türkei, waren weder besonders reich noch hatten sie eine Firma. Das heißt, sie haben sich ganz viel selbst erarbeitet, immer mit einer großen Unterstützung ihrer Eltern, also Support. Wie sehr hat sie ihre Herkunft geprägt? Ich meine, Karlsruhe ist das eine, das Elternhaus das andere, ja. Ne?
Wahrscheinlich hat mich Karlsruhe mehr geprägt als das Herkunftsland meiner Eltern. Aber es ist interessant, weil dieser Migrationsvordergrund mir selbst bis zu dem Eintritt in die Politik überhaupt nicht bewusst war, beziehungsweise für mich nie eine Rolle gespielt hat.
Geht vielen so, das höre ich öfter.
Ja.
Ne?
Und als ich dann auf einmal kandidiert hatte für den Landtag damals, auf einmal sozusagen öffentlicher wurde, fingen Fragen an. So, ja, trägt deine Mutter ein Kopftuch? Wie ist denn das bei euch mit dem Islam? Gehst du beten? Trinkst du Alkohol?
Wo kommst du her?
Wo kommst du her? Und sind deine Eltern streng? Und dann dachte ich so, warum ist das so? Also ich war ja auch auf einem katholischen Mädchengymnasium. Dort kamen diese Fragen auch nie. Ja, und dann habe ich auch immer zu meinen Eltern gesagt, das ist ganz komisch. Und meine Eltern kannten das natürlich, weil sie auch schon diese Fragen bekommen haben und im Zweifel auch mehr als ich. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich muss einfach in diesen offenen Dialog gehen. Ich muss dann zurückfragen, wie kommst du darauf? Oder irgendwie auch mal mit einem Witz darauf reagieren, ja. Aber es war schon wirklich erstaunlich, dass eben das für mich nie so eine starke Rolle gespielt hat. Aber auch, weil meine Eltern das nie zu einem Riesenthema gemacht haben. Die haben meinen Bruder und mich einfach wahnsinnig frei erzogen und auch gesagt, auch religionsmäßig, sucht euch das aus, was euch nahe liegt. Wenn ihr beten wollt, betet das an denen, wo ihr dran glaubt. Wir geben euch nichts vor. Es gibt ein Grundgerüst an Werten, die wir euch mitgeben, aber ihr müsst eure Haltung selbst entwickeln. Das hat natürlich viel geholfen.
Und die katholische Mädchenschule, also das hat ja zwei Komponenten, einmal katholisch, aber einmal eben auch Mädchen. Also dieses wird ja immer wieder auch diskutiert, dass diese nicht gemischtgeschlechtlichen, sondern eingeschlechtlichen Ausbildungsgänge eigentlich die besseren sind.
Ja, es wird tatsächlich immer stärker diskutiert auch gerade im Punkto mehr Frauen in sogenannten Tech-Berufen. Ich glaube auch, dass da was dran ist, zu sagen, man, sage ich mal, motiviert eine Gruppe an Menschen nochmal auf besondere Art und Weise. Für mich war dieses katholische Mädchengymnasium ja auch nicht, sag ich mal, eine bewusste Wahl von meinen Eltern, sondern es war so, dass sie sich einfach angeguckt haben, okay, wo kriegt unsere Tochter Nachmittagsunterricht, weil die haben beide sehr viel gearbeitet, wo gibt es dann nachmittags auch Essen und kann sie dann eben, gab es nachmittags auch eine Möglichkeit, die Fächer nochmal durchzugehen, also wo ist unsere Tochter versorgt? Und dann gab es halt dieses, es gibt es bis heute noch, St. Dominikus-Gymnasium, ja, in Karlsruhe, und dann haben die gesagt, okay, dann schicken wir die da mal hin. Und am Anfang dachte ich so, ja, Mädchengymnasium ist ganz nett. Irgendwann, als ich in der Pubertät war, fand ich das total uncool, weil ich dachte, alle anderen haben Jungs in ihrer Klasse und ich bin die Einzige, die hier irgendwie nur auf Mädchen guckt, ja, und starrt. Aber ich hatte eine sehr starke Direktorin, die auch immer gesagt hat, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Das war ihr Credo. Das hat nichts mit eurem Geschlecht zu tun. Und wenn euch jemand erzählt, dass ihr etwas aufgrund eures Geschlechts nicht könnt, dann krempelt die Ärmel hoch und zeigt das, dass ihr das wirklich schaffen könnt. Und das hat mich schon sehr geprägt, ja.
Das ist ja ein Grundstock, auf dem, also wir im Prinzip ihr Berufsleben ja basiert,
ja,
eigentlich, ne?
Dass ja,
das, ich kann das alles.
Es war dieses katholische Mädchengymnasium, egal ob das so gewollt war oder nicht, würde ich sagen, wir reden ja heute viel auch so über das Thema Empowerment, also bestärken, ja. Das war schon so eine Empowerment-Schule, ja, ohne dass ich das so direkt wahrgenommen habe. Weil für mich war das ja, also ich war jetzt nicht in jungen Jahren die absolute Feministin, dass ich überall irgendwie gesehen habe, wenn da wenige Frauen waren oder nicht, sondern das kam ja bei mir auch mit dem Einstieg ins Berufsleben. Aber es war zumindest so, dass meine Sozialisation schon sehr emanzipatorisch geprägt war. Auch durch mein Elternhaus, weil mein Vater einfach ein wahnsinniger Feminist ist und immer gesagt hat, sei unabhängig vom Mann und vom Staat, verdiene dein eigenes Geld, steh auf eigenen Füßen, mach dich auch nicht abhängig von der Meinung von anderen. Und meine Mutter sowieso eine absolute Kämpferin ist. Und das gibt einem natürlich schon mal einen guten Start. Und wenn du dann noch auf einer Schule bist, wo du auch mit natürlich ganz vielen starken Frauentypen zusammen gewürfelt wirst, dann bist du auch mit Frauen unter Frauen nochmal ganz anders sozialisiert.
Das Thema Vielfalt, Diversität ist Ihnen ja ganz wichtig. Sie haben es ja schon mehrfach auch angesprochen. Würde mich trotzdem nochmal interessieren, wie definieren Sie denn Vielfalt oder auch Diversität? Weil ganz oft ist es ja nur Diversität, immer entweder Migrationshintergrund, nicht Migrationshintergrund, maximal noch Frauen und Männer, und da hört es ganz oft schon auf.
Ja.
Aber es ist ja mehr eigentlich.
Ja, Vielfalt hat unfassbar viele Dimensionen. Wir reden in Deutschland häufig eben, Sie haben es gesagt, durch, aber auch bedingt durch die Frauenquote, über das Thema Geschlechtergerechtigkeit und generell mehr Frauen in Führungspositionen oder auch mehr Gründerinnen und, und. Aber bei Vielfalt geht es zum Beispiel auch um Generationenvielfalt. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, weil wir sind, oder ich bin ja mit meinem Unternehmen und mit meinem Team viel in Unternehmen unterwegs, die eben auch sehr stark gewachsen, tradiert sind, also im Mittelstand oder auch in Familienunternehmen. Und da arbeiten einfach Menschen schon sehr lange da, wo sie arbeiten. Und dann kommt jetzt eine neue Generation nach. Das heißt, die müssen sich auch irgendwie aufeinander einstellen und abstimmen. Das heißt, Generationenvielfalt ist spannend. Soziale Herkunft ist eine spannende Dimension, ist auch häufig eine, die wir nicht sehen, weil nicht jeder redet gern darüber, dass man der oder die Erste ist oder aus einer Arbeiterfamilie kommt. Hat übrigens auch nichts mit dem Migrationsvorder-Hintergrund zu tun, sondern sind ja auch Leute, haben ja eine soziale Herkunft, die zum Beispiel aus dem Osten kommen, ja, so, oder eben, wie gesagt, aus einer Arbeiterfamilie. Und dann gibt es natürlich noch andere Dimensionen, wie, was ich auch spannend finde, ist das Thema Erfahrungsvielfalt oder Karrierevielfalt, ja. Also zu sagen, heute gibt es nicht mehr diese lineare Karriere, dass ich in einem Unternehmen wirklich ewig lang bin und dort Karriere mache, sondern dass ich viele Erfahrungen sammle, dass ich mal ein Startup gründe, dass ich mal rausgehe, dass ich mal reise, dass ich mal im Mittelstand arbeite, dann wieder im Konzern. Und das ist auch eine Form der Vielfalt, die natürlich sehr spannend ist. Und nicht zuletzt ist keine offizielle Dimension von Vielfalt, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass Vielfalt immer auch Meinungsvielfalt heißt. Und egal, ob ich das toll finde oder nicht, es ist nun mal ein Part unserer Gesellschaft, dass Diversität Diskurs bedeutet und dass es eben Meinungen gibt, die ich nie im Leben für mich so sehen würde, aber sie am Ende des Tages auch akzeptieren sollte, ja.
Aber das ist natürlich alles zusammengenommen, ein riesendickes Brett. Und ich habe, wenn Sie das alles so aufzählen, was ich total nachvollziehen kann, habe ich bei mir den Eindruck, das ist wirklich bei Entscheidungsträgern in dieser Vielfalt noch gar nicht angekommen.
Nein.
Was kann man da tun? Also außer jetzt aufklären, immer wieder sagen, hier, guckt mal, ich kann das anders machen oder so. Ne?
Viel reden. Ja, auf der einen Seite sage ich den Unternehmen und Unternehmensspitzen immer, es gibt kein Unternehmen der Welt, das perfekt divers ist. Es gibt es nicht. Diversität ist eigentlich eine Lebensbaustelle, weil Diversität hat was mit Menschen zu tun und Menschen verändern sich jeden Tag. Und es ist auch ein Kulturthema, das bedeutet, Unternehmenskultur ist ja auch nicht von heute auf morgen zu verändern, auch das braucht ja im Zweifel Jahre. Deswegen sage ich in der Beratung immer an die Unternehmensspitze, fokussiert euch. Also entscheidet, was ist jetzt für euch das drängendste Problem? Ist es das Thema mehr Frauen in Führungspositionen oder habt ihr vielleicht sogar viele Frauen in Führungspositionen, aber das Thema soziale Herkunft oder Generationenvielfalt ist eines. Also fokussiert euch auf Dimensionen und macht da Dinge. Nichts machen ist keine Option. Also versuchen, das auszusitzen und zu sagen, das ist ein Trend, das geht wieder vorbei, habe ich auch schon oft gehört. Das ist kein Trend. Diversity ist kein Trend, sondern es wird im Gegenteil immer wichtiger. Und auch das hatten wir vorhin ganz kurz angedeutet. Die Talente suchen sich ihren Arbeitgeber durchaus danach aus, wie vielfältig er ist oder nicht. Und das hat dann was mit Wettbewerbsvorteil zu tun, ob ich als Unternehmen noch die besten Köpfe bekomme oder nicht. Und das führt dazu, dass eben viele sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf Dimensionen und gehe da einen Plan an, setze Zahlen, Daten, Fakten dahinter, mache Diversität auch messbar. Und dann überlege ich mir eben Maßnahmen, wie ich das umsetzen kann.
Warum sind es so wenig Frauen, die gründen, die investieren? Ist es Angst vorm Scheitern oder ist es zu wenig Selbstbewusstsein?
Also Gründerinnen fehlt nicht der Mut oder Frauen fehlt nicht der Mut, sondern ihnen fehlt schlichtweg das Kapital. Das zeigen auch Zahlen. Wenn wir uns die Zahlen mal angucken, die sogenannten Risikokapitalfonds, also die Unternehmen, die das Kapital verteilen und in Unternehmen investieren, da sind 97% Männer an der Spitze. Also 97% Männer führen Risikokapitalfonds. Und da liegt natürlich die These nahe, dass Männer in Männer investieren. Wenn ich einen als Mann, als Investor, einen jungen Gründer sehe, mit dem ich übrigens im Zweifel vielleicht sogar an derselben Elite-Uni war oder von meinem Tennisplatznetzwerk kenne, dann werde ich natürlich eher in den investieren, weil investieren hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und das ist bei mir genauso. Ich habe jetzt in über 7 Startups investiert und in erster Linie investiere ich immer in die Gründerinnen, in den Menschen. Und natürlich auch ins Geschäftsmodell. Ich bin am Ende auch Businessfrau. Ja, ich gucke mir immer dann natürlich das Geschäftsmodell an. Aber die Frage, gerade bei der Frühphasenfinanzierung, in der ich ja unterwegs bin, wo ich eben ganz früh einsteige bei den Unternehmen, ist ja immer, traue ich der Person zu, dass sie dieses Unternehmen groß macht. Und das heißt, ich investiere in den Menschen. Und warum gibt es so wenig Frauen? Das hat eben auch damit zu tun, das zeigen auch Statistiken, dass wenn Frauen gründen, schwieriger an Kapital kommen, schwieriger eben Geld für ihr Unternehmen bekommen und deswegen mit Eigenkapital gründen. Und jetzt ist es nun mal so, dass nicht jeder von uns von Haus aus mit wahnsinnig viel Geld gesegnet ist. Und wenn du dann mit Eigenkapital gründest, dann brauchst du natürlich viel länger im Wachstum, weil du viel weniger Geld für Marketing, für Team, für Personal, für Werbung hast. Und wenn du aber Millionen Spritze an Investment von Investoren, Investorinnen bekommst, dann kannst du natürlich viel schneller wachsen. Und daher setze ich mich sehr stark dafür ein, dass wir eben seitens der Risikokapitalfonds, aber generell auch unter Investoren mehr Vielfalt haben, mehr Frauen, weil mehr Investorinnen heißt auch mehr Gründerinnen.
Wie gehen Sie denn dann mit Fehlinvestitionen um oder Scheitern oder Fehlern überhaupt?
Ja, momentan bin ich noch so, dass es bei den 7 Startups, in denen ich bin, toi, 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 ich muss jetzt auf Holz klopfen, noch keine Fehlinvestitionen gab. Aber ich bin mir dessen sehr klar und sehr stark bewusst, dass, nochmal, ich bin in dieser Frühphasenfinanzierung unterwegs, da sind die Startups noch sehr jung, dass jederzeit ein Startup sagt, ich packe es nicht, habe es nicht geschafft.
Aber das sind von Ihnen dann auch keine Riesensummen, die da reingehen? Also mit was muss man da
ja,
anfangen?
Man muss schon, also man muss schon so mit 25.000 Euro und dann geht es hoch auf 50, 60 und so weiter. Also es sind durchaus schon Summen, wo man sagt, das ist jetzt nicht eben mal so. Aber ich vergleiche das immer mit, am Ende, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich mein Geld anlege, dann sage ich vielleicht Aktien, ETFs oder ich sage Immobilien. Und gerade beim Thema Immobilien, das ist ja auch so eine Blase. Also das kann ja jederzeit nicht funktionieren. Und das ist ganz entscheidend, dass, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, immer auch sage, das Geld, das ich investiere, ich muss mir dessen bewusst sein, das kann halt weg sein. Ich sehe es aber anders. Für mich ist es eine Anlage in das Thema mehr Vielfalt in der Startup-Szene, in Gründerinnen. Ich lerne selbst als Investorin sehr viel, weil ich Einblicke in unterschiedlichste Geschäftsmodelle bekomme, was extrem interessant ist, weil ich sehe, was funktioniert nicht, wie machen die das Marketing, wie gehen die mit Social Media um, wie tritt auch die nächste Generation auf. Das heißt, für mich ist das auch wie so ein Investment in meine Bildung und gleichzeitig das Investment in Frauen. Und das ist für mich wichtig. Es war immer mein Wunsch. Ich wollte immer an den Punkt kommen zu sagen, wenn ich es irgendwann mal schaffe, Kapital zu haben, dann möchte ich mit dem Geld nicht nur etwas Gutes tun, sondern ich möchte mein Geld in Kreislauf bringen. Und wenn ich das in einen Kreislauf bringe mit Frauen, also was Besseres gibt es ja eigentlich nicht.
Sie sind an so vielen verschiedenen Stellen unterwegs und machen so viele unterschiedliche Dinge. Woher nehmen Sie Ihre Kraft dafür?
Also zum einen bin ich ja der festen Überzeugung, es gibt einfach verschiedene Energietypen. Das ist auch einfach so. Da kann man ja auch ganz viele Tests machen und mal gucken, was für ein Energietyp bin ich. Und ich habe vor kurzem rausgefunden, dass ich ein extrem hohes Energielevel habe.
Glückwunsch.
Aber ich sage mal so, das war mir, glaube ich, auch schon bewusst. Ja. Nur es war nochmal schön, diese Bestätigung zu bekommen. Das ist das eine. Ich glaube, es ist wirklich auch eine Grundverfassung, was für ein Charakter bist du. Und zum anderen ist es so, dass ich einfach brenne für das, was ich mache. Ich habe diese Vision und den Mut. Und apropos Vision, ich muss da immer an Helmut Schmidt denken, der gesagt hat, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Viele Grüße sozusagen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Aber ich glaube trotzdem, es braucht eine Vision als Mensch. Es braucht etwas, woran du glaubst, ein Ziel. Und mein Ziel ist eben, die Diversität der Wirtschaft auf das nächste Level zu heben, dass es mehr Diversität gibt. Und wenn du dann dieses Ziel hast, dann hast du auch eine unbändige Energie. Und ich arbeite mit meinem Mann zusammen. Das ist auch ein großes Glück, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der meinen Rücken stärkt und dessen Rücken ich auch stärke. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde auch, dass, wenn wir über Erfolg und Karriere sprechen, dass die Karriere mit der Partnerwahl beginnt. Und das klingt immer sehr hart, aber am Ende, wenn jeder mal drüber nachdenkt, ist es so. Du brauchst Menschen, das muss ja nicht der Lebensliebespartner sein, das können ja auch Leute in deinem Netzwerk sein. Du brauchst Menschen, die dich bestärken, motivieren. Da ist es ganz entscheidend, dass ich eben mir ein Netzwerk auch erarbeitet habe, genau an diesen bestärkenden Menschen. Und ich habe ja auch 2 Hunde, Pauli und Leo, und die geben mir natürlich auch wahnsinnig viel Energie. Und glauben Sie, bei mir ist es so, wenn ich dann nach Hause komme, dann zählt es überhaupt nicht, wo ich war, wo ich stattgefunden habe, sondern im Zweifel, keine Ahnung, springt mein Hund mir hoch, sabbert mich ab, die ganze Kleidung ist voller Sabba und dann bin ich da, die Tijen. Und mein Mann sagt dann noch zu mir übrigens, die Geschirrspülmaschine solltest du jetzt auch nochmal ausräumen. Ja.
Was kommt als nächstes?
Also, was ich mir wünsche, ist, dass das Thema, das ich als Investorin noch mehr machen kann, toll wäre. Also das ist mein Traum, dass ich noch mehr in Gründerinnen investieren kann. Solche Sachen, also dass das Thema Gründen auch ins deutsche Fernsehen kommt, dass es mehr spannende Talk-Formate gibt. Ich wollte früher immer eine Talkshow moderieren, das wissen immer gar nicht so viele, aber ich habe immer meinen Eltern Talkshow nachgestellt. Nein, aber das sind so Dinge, ich glaube so, dass diese Themen rund um Vielfalt wirklich in der breiten medialen Debatte ankommen. Und wenn ich dann noch mehr eben in Gründerinnen investieren kann und diese Welt ein Stück weit besser machen kann, verändern kann und dabei noch ein gesundes und nachhaltiges Unternehmen aufbaue, dann bin ich schon ganz zufrieden.
Tijen Unaran, Unternehmerin, Autorin, Podcasterin, Missionarin in Sachen Diversität und Digitalisierung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch. Sie können das Gespräch nochmal hören in der ARD-Audiothek oder auch gerne als Podcast abonnieren. Ich bin Ulrike Bieritz und gemeinsam hören wir jetzt noch den letzten Musikwunsch.
Von Beyoncé, Who Run the World. Das ist ja so ein totaler Empowerment-Titel für Frauen. Und ich finde, den kann man super beim Sport hören, beim in der Küche stehen, in der Bahn sitzen, beim Reisen. Das ist ein ganz, ganz toller Titel. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sie hörten die Wiederholung eines Gesprächs vom Mai 2022. This mother.